Buch Insider Read Only, der Bücherpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen gemeinsam mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Diplompsychologin Angelika Gulder bei uns zu Gast und wir sprachen über das Buch Finde den Job, der dich glücklich macht, von der Berufung zum Beruf. In der heutigen Folge von Read Only spricht Annalena Kümpel mit Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei NPAL. Über das Buch 10 Jahre klüger, wie du den Arsch hochkriegst, dein Geld vermehrst, jede Verhandlung gewinnst und 100 Jahre lebst. Es ist ein Plan fürs Leben voller Inspirationen und Tipps für das eigene Leben und die eigene Karriere. Mit jahrelang gesammelter Expertise richtet sich das Buch an Personen in allen Lebenslagen und jeden Alters. Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Wolfgang Gründinger.
Werbung. Startups aufgepasst. Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen automatisiertes Testing, Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices, Reisendeninformation, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung, exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend? Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Read Only Interview.
Hallo Wolfgang, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo, grüße dich. Ja, Grüße aus Berlin. Ich glaube, du bist in Bonn. Also aus der neuen in die alte Bundeshauptstadt und mir geht's ganz hervorragend.
Dir geht's ganz hervorragend. Gerade jammern alle über die Hitze. Jammerst du auch über Hitze oder freust du dich, dass es warm ist?
Ich jammer auf jeden Fall über die Hitze. 37 Grad sind in Deutschland auch nicht normal. Wir haben eine Hitzewelle nach der anderen. Das gab es früher einfach nicht. Und wenn ich überlege, was es in 10 Jahren, in 20 Jahren bedeuten wird, also trockene Flüsse, wo auch die Binnenschifffahrt zum Erliegen kommen, Wasserknappheit in Brandenburg, damit auch gefährdete Landwirtschaft, gefährdete Wasserversorgung für die Metropolen und so weiter. Also Ernteausfälle, Wetterextreme, dann eine Ahrtalflut, nicht einfach nur alle 100 Jahre, sondern jedes Jahr. Da kann man manchmal schlechte Laune bekommen.
Ja, es ist ganz übel hier. Also ich meine, Bonn liegt am Rhein und dieser Fluss ist eigentlich riesengroß. Und jetzt gerade ist er so, ich habe das Gefühl, wir haben so einen Bach hier. Ist schon krass, ja.
Ja, das Seltsame ist, dass ja die Klimakrise auch vor Deutschland nicht Halt macht und dass dann das fossile Energiesystem, nämlich Kohle- und Atomkraftwerke, ja Kühlwasser brauchen. Ja, und zum Beispiel deswegen in Frankreich momentan, jetzt im Sommer 2022, wo wir gerade jetzt sprechen, die Hälfte der Atomkraftwerke einfach stillsteht und jetzt Sonderregeln erlassen werden, damit die Flüsse weiter aufgeheizt werden dürfen, als es eigentlich gesetzlich erlaubt ist, nur um damit die Atomkraftwerke weiter am Laufen gehalten werden können. Und hier ist gerade auch in Deutschland, ist der Nachschub von Kohle für die Kohlekraftwerke gefährdet, weil die normalerweise auf Schiffen transportiert werden, die Kohle vorkommen, und damit den Kohlekraftwerken die Kohle ausgeht, weil aufgrund der von Kohlekraftwerken ausgehenden Klimakrise die Flüsse auf einmal kein Wasser mehr führen und damit die Binnenschifffahrt nicht mehr funktioniert.
Ah, krass, okay.
Ist das nicht seltsam?
Ja. Das ist total wild. Zum Glück machst du was dagegen. Also erstmal, hey, herzlich willkommen auf der Startup Insider Read Only Couch.
Beste Wochenendthemen. Hurra, die Klimakrise ist da.
Ein entspannter Sonntag, während ihr gerade in der Sonne liegt und das alles genießen. Wir wollen das schon so. Also es ist ja auch, es gibt ja Leute, die man einlädt, weil man weiß, dass sie professionell Nervensägen für Themen sind, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und ich glaube, dass du da dazugehörst.
War das ein Kompliment oder war das jetzt eine Beleidigung? Das muss ich mir nur überlegen.
Also du darfst dir das aussuchen. Ich freue mich total, wenn mich jemand professionelle Nervensäge nennt. Ja. Ich bin das immer für so feministische Themen. Also ich habe Leute, die mich buchen, damit sie dran denken, Frauen auf Bühnen zu holen.
Das ist ein eigentlich anderes ganz Thema. Nett. Ja.
Ja, wir machen nur eine große Weltkrise auf heute, okay, Stück für Stück.
Ja, wir arbeiten die ab.
Genau, aber Wolfgang, für alle, die dich so gar nicht kennen und noch nie von dir gehört haben, möchtest du dich ganz kurz einmal vorstellen und sagen, was du gerade so machst?
Oh ja, hi, ich bin Wolfgang. Was willst du denn wissen? Also ich bin Wolfgang, ich bin gerade Chief Evangelist bei NPAL. NPAL ist das vielleicht erfolgreichste Solarenergie-Startup in Europa. Wir installieren gerade über 1000 Anlagen in jedem Monat, haben über 1000 Handwerker bei uns eingestellt und versuchen gerade die Energiewende hier zu schmeißen. War vorher bei der Bundeswehr, bei den deutschen Streitkräften tätig. Und für manche war das etwas seltsam, dass ich von der Bundeswehr zum Solarenergie-Startup wechsle. Außer für die Soldaten, weil die haben gesagt, ist doch glasklar, Deutschland wird auch in der Atmosphäre verteidigt, denn wir müssen unabhängig werden von Öl und Gas. Ja? Und weil das steht nämlich bei den Offizieren in dem Weißbuch, ja, schon seit 30 Jahren drin.
Ach geil.
Ja, also für die war das einfach, also wenn man das Weißbuch liest, ich habe das die Ausgabe mir mal besorgt von 1994, da stand drin, der Klimawandel, wie man damals noch sagte, gefährdet die deutsche Sicherheit. Und heute wissen wir, wahrscheinlich ist es schon der Fall, ja. Ja, genau. So, und eigentlich war ich aber mein halbes Leben lang Energie- und Klimaaktivist. Habe mit 16 angefangen, mich für die Energiewende zu engagieren. Habe da ein paar Bücher dazu geschrieben. Die Energiefalle vor langer, langer Zeit. Da hatte ich noch keinen Bart und hatte keine Falten. Und inzwischen bin ich doppelt so alt und denke mir, okay, wir sind ein Stückchen weiter gekommen, aber leider nicht so richtig weit. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch die professionelle Nervensäge und muss die vielleicht auch sein, weil die Themen bleiben halt leider und sie verschärfen sich noch. Und aber das Gute ist, man kann was dagegen tun und jeder kann die Energie in seine oder ihre eigene Hand nehmen. Und das mache ich heute bei NPAL.
Cool. Du hast aber auch schon ganz, ganz viele andere Sachen gemacht und da schauen wir jetzt drauf, weil auch wenn es so klingt, wir machen tatsächlich keinen großen Energiewende-Podcast heute, sondern wir sprechen über dein aktuellstes Buch und das heißt 10 Jahre klüger und hat den schönen Untertitel, wie du den Arsch hochkriegst, dein Geld vermehrst, jede Verhandlung gewinnst und 100 Jahre lebst. Also ein ganz kleines Versprechen.
ja, ist natürlich, also jeder, der ein bisschen Grips hat, weiß natürlich, dass der Untertitel ist etwas, oder der Titel genauso, sind natürlich etwas ironisch gemeint und so ein bisschen, so nicht so ganz ernst, ja.
Ja.
Aber ich habe in meinem Leben, ich bin ein Arbeiterkind und bin wirklich in Armut aufgewachsen, also ich war einfach, wenn man Fotos von mir sieht von vor 20 Jahren, da war ich 18, wie dürr ich war und wie blass und wie einfach, ja, wirklich, also auch schlechte Hygiene und so, ne? Ich meine, ich habe ja nicht geduscht und so. Das war bei uns einfach nicht selbstverständlich, dass man halt Körperpflege betreibt oder dass man gute Klamotten trägt oder sowas wie ins Ausland fahren, in Urlaub fahren und so. Das gab's alles einfach nicht. Und jetzt bin ich Cheflobbyist oder Chefkommunikator bei so einem krassen Startup in Berlin Mitte und da war halt ein Weg dazwischen und du weißt ja, wie es manchmal so ist, ne? Man denkt so an seine eigene Jugendzeit zurück und denkt sich so, hey, wenn ich jetzt nochmal in die Zeit zurückreisen könnte, wie geil wäre das? Und dann habe ich einfach ein Buch für mich selbst geschrieben und dann sagt den Verlag, hey, das ist doch super, das veröffentlichen wir. Und so kam es zu diesem Buch mit dem Titel 10 Jahre klüger. Denn nach 10 Jahren ist man immer 10 Jahre klüger. Und deswegen ist der Titel eigentlich nicht mal ein Versprechen, weil es ist immer so. Nur vielleicht hilft es ein bisschen dabei, dass man rechtzeitig ein bisschen klüger ist, weil man so eine Abkürzung nehmen kann.
Ja, ich frage die Leute eigentlich immer, warum hast du das Buch geschrieben, das du geschrieben hast? Aber du hast es gerade so ein bisschen schon beantwortet. Du hast ja eine Art Botschaft an dein jüngeres Ich geschrieben. Und ich würde das mal so ein bisschen übernehmen, weil ich glaube, dieses Gefühl, das ich hatte, als ich angefangen habe, zu dir zu recherchieren und dieses Interview vorzubereiten, sagt total viel darüber aus, wer du bist und wie das alles funktioniert, ne? Weil ich habe das irgendwie auch im Buch gelesen, so ein bisschen deine Geschichte, wie du aufgewachsen bist in diesem kleinen Dorf, aus dem du kommst, ohne Vater, alleinerziehende Mama, mit einem Bruder und ganz vielen Büchern. Ja, also das erste Stichwort, das ich aufgeschrieben habe, ist so ein bisschen Bücherwurm. Du beschreibst dich selber als eine Mischung aus Lisa Simpson und Milhouse, also so klug, aber uncool. Und dann entwickelt sich das und du fängst irgendwie an, Klimaaktivismus zu betreiben, fliegst zu UN-Klimakonferenzen, studierst, verkaufst aber auch nebenbei Döner. Irgendwann kommt offensichtlich ein Doktortitel dazu. Du wirst Lobbyist, du wirst Autor. Dann kommt der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. Und alles scheint, wenn du es so erzählst, sich einfach so zu fügen und zu passieren, weil du offensichtlich es geschafft hast, ein Netzwerk aufzubauen, das gut genug funktioniert, dass es einfach an dir zieht und sagt, hey, wir haben da noch eine Möglichkeit für dich. Also du hast, glaube ich, ganz viel Basis gebaut, die dir Türen öffnet. Dann kommt irgendwann mal noch Mark Zuckerberg um die Ecke und will gern mit dir Mittagessen. Und es passiert so ganz, ganz viel. Und ich habe so bei jedem Schritt immer wieder gedacht, ach, das auch noch? Was? So, und also ich
habe hier so ganz... auch.
Ja, ich habe so ganz ironisch die Frage hier aufgeschrieben, wie lebt sich's denn so als wandelnde Inspiration?
Oh Gott, es ist mir aber jetzt sehr unangenehm. Eine wandelnde Inspiration bin ich, also... möchte man vielleicht sein, aber fühlt sich natürlich sehr unwohl, damit das über sich zu behaupten oder so. Aber es hat sich einfach sehr vieles wirklich gefügt. Ein Freund von mir nannte das mal Engineering Serendipity, also dieser englische Begriff dieses Nicht-Zufalls und dieses glücklichen Moments und dieser glücklichen Fügung. Und ich glaube, das kann man auch ingenieren, also auf Deutsch, man kann auch dem Glück so ein bisschen nachhelfen. Und es geht eben, indem man zum Beispiel Netzwerke baut, ja, und sich mit den richtigen Leuten trifft und einfach für ein Thema brennt und für ein Thema steht. Und dann kommen viele Dinge ganz von selbst. Also ich habe mich ja nach meiner Doktorarbeit, wo ich 15 Jahre lang Energiepolitik gemacht hatte, als Student, als Doktorand, als Aktivist, als Autor, ja, also ich kannte mich wirklich auch bei vielen Dingen gut aus, wusste auch, wie man Projekte managt und dergleichen, habe mich dann beworben und wurde halt von keinem überhaupt erstmal nur eingeladen zum Interview. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, mein Leben ist vorbei. Ich bin jetzt 30, bin für den Arbeitsmarkt komplett ungeeignet und habe von Tuten und Blasen einfach keine Ahnung. Und und dann wurde ich gefragt, über zwei Kontakte kam die Frage, wir suchen hier jemanden, der unser Büro aufbaut in Berlin für den Deutschen Digitalverband. Die waren bisher halt nur in Düsseldorf gewesen und suchten halt jetzt jemanden, der in Berlin das neue Büro mit aufbaut und alle Themen macht, die Smart Home, Smart Energy, ganze IoT, also Internet of Things, Mobility und sowas halt so als Generalist macht und der Politik versteht. Und da meinte ich so, kann ich vielleicht, ja. Und dann wurde ich da genommen. Habe noch mein Gehalt ganz gut verhandelt und habe da 4 Jahre lang war ich halt ein Digital-Lobbyist in Berlin. Und dann wurde ich auch da wieder gefragt. Ich habe mich unterdessen mal beworben gehabt bei 2, 3 Sachen, wurde dann auch eingeladen, aber dann immer, entweder habe ich dann zurückgezogen oder mir wurde abgesagt. Und dann wurde ich wieder angerufen und mir wurde gesagt, ja, lieber Wolfgang, wie ist denn dein Verhältnis zur Bundeswehr? Dann habe ich gesagt, ja, wir kennen uns ja seit langem und wenn du mich für deinen Innovation Hub brauchst, lieber Fregattenkapitän, dann komme ich natürlich gerne zu dir, ja. Und dann wollte ich da auch eigentlich bleiben, ja, so ist es. Ich war dann 1 Jahr lang bei den Streitkräften während der Pandemie, haben da dann Innovationen für die Bundeswehr getestet. Also da können wir auch nochmal eine Stunde drüber reden bei anderer Gelegenheit. Das war wahnsinnig spannend, mit den Soldatinnen und Soldaten da zu sprechen, aber auch über Führungskultur, über Innovationen bei einer richtig großen Einheit. Ich meine, die Bundeswehr ist der größte Arbeitgeber Deutschlands. 260.000 Menschen arbeiten für die. Und wir waren halt so die digitale Elite-Einheit mit 40 Leuten, die halt Innovationen da reinbringen sollten in diesen riesengroßen Tanker. Und da wollte ich dabei bleiben auch, weil einfach das hat für mich Sinn gemacht. Das war eine geile Mission. Ich habe da jeden Tag bin ich aufgestanden, gerade nochmal während der Pandemie, wo auch die Bundeswehr wirklich digitale Innovation umso mehr brauchte, gerade im ganzen Sanitätsbereich, also Medizin, wo die Bundeswehr auch half bei der Pandemiebekämpfung und dergleichen. Und dann rief mich der Gründer von Enpal an, Mario Kohle, der lustigerweise so heißt wie der Kohleausstieg, und sagte, hey, ich brauche hier jemanden, der für mich so ein bisschen die Botschaft der solaren Energiewende nach außen trägt. Wir sind hier ein kleiner Start-up, willst du mitmachen? Und dann habe ich erstmal ein bisschen gezögert, habe dann mich doch überreden lassen. Und jetzt im Nachhinein war es einfach eine super gute Entscheidung, weil ich ja so lange eigentlich Energiepolitik und Energieaktivismus machen wollte, mein ganzes Leben lang. Und dann bin ich ja versehentlich in der Digitalbranche gelandet, dann noch versehentlich schon fast in der digitalen Eliteeinheit der Bundeswehr gelandet und dann jetzt halt endlich da angekommen, wo ich eigentlich immer hin wollte. Und jetzt sind wir eben kein kleines Solar-Startup mehr, sondern schon haben mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als manche Mittelständler. Und das prägt einen dann doch, ja, dass man, wenn man für ein Thema einfach brennt und die Leute dich kennen, und du ein hoffentlich auch netter Typ bist, ja, dass die Eltern auch weiterempfehlen. Und dann wirst du angerufen und rufst nicht mehr andere Leute an. Und nur so funktioniert das, ja.
Können wir in dieses Engineering Serendipity noch ein bisschen tiefer reingehen? Weil jetzt hast du das Ergebnis davon beschrieben. Also wozu hat es geführt? Hast du das bewusst gemacht? Also bist du strategisch daran gegangen und hast dich gefragt, wie bewege ich mich jetzt durch dieses Netzwerk? Wie soll mein Netzwerk aussehen? Oder wie bist du da reingegangen?
Also ich bin mal gefragt worden, weil ich war ja Lobbyist sehr lange beim Digitalverband. Und deswegen bin ich dort gefragt worden, ob ich nicht mal einen Vortrag halten könnte zum Thema Netzwerken. Ja, weil das ist ja das, was ich als Lobbyist den ganzen Tag ja beruflich mache. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe sofort zugesagt, aber ich wusste nicht, was ich erzählen sollte. Dann habe ich andere Lobbyisten gefragt, was deren Tipps sind fürs Netzwerken. Und denen ging es genauso wie mir. Die machen es den ganzen Tag, aber dann wie so ein Fisch im Wasser, die merken ja gar nicht, dass hier Wasser drumherum ist, weil sie kennen es gar nicht anders. Und dann habe ich erstmal mir Gedanken gemacht, wie man eigentlich netzwerkt. Und ein paar Dinge kann ich erzählen, und die sind wirklich, vielleicht hören sie vielleicht simpel an, aber die, wenn man die wirklich beherzigt, finde ich, glaube ich, sind das wirklich super gute und wichtige Tipps. Ja, mein erster Tipp wäre give. Also erstmal sehr, sehr viel geben. Und jede hat was zu geben, auch wenn er sie nur Studierender ist, kann man was geben, weil auch ältere Menschen sich mit vielem nicht auskennen. Ja, klassisches Beispiel natürlich soziale Medien, TikTok oder was auch immer. Das ist eine neue Welt für die. Oder auch wie spricht man junge Menschen an, die sich gerade neu bewerben bei dir? Ja, die suchen ja alle nach Fachkräften. Und viele andere Dinge. Ja, also einfach so Understanding, also wie versteht man die junge Generation? Auch zum Beispiel, da können auch junge Menschen, die vielleicht noch nicht eine Million Stationen auf dem Lebenslauf haben, wirklich sehr, sehr viel den Älteren beibringen. Ja, die ganze Startup-Szene ist ja auch sehr jung und virulent und umtriebig. Da können viele ältere Banker viel lernen von jüngeren Fintech-Leuten und so weiter. Ja, also einfach geben. Und zwar ohne Reziprozitätserwartung. Also sprich, ohne die Erwartung, dass da was zurückkommt. Denn in 2 Jahren wird dann der Moment sein, wo der andere Gesprächspartner dann an dich denkt. Ja, und dann weiß er, du bist niemand, der nur dann gibt, wenn er selbst was bekommt, sondern du bist jemand, der gerne gibt. Ja. Das andere ist, auch Menschen helfen, wenn sie scheinbar nicht wichtig sind. Erstens weißt du nicht genau, ob sie wichtig sind. Und zweitens mal könnten sie ja sehr bald für dich wichtig sein. Und drittens, nette Menschen helfen auch so. Ja. Ich hatte mal eine Begegnung. Das war, da habe ich mal ein Event organisiert zum Thema digitale Ethik. Und in der ersten Reihe saß so ein älterer Herr und ich dachte, den kenne ich doch irgendwoher. Und bin dann zum Empfang gelaufen, um die Gästeliste mir geben zu lassen von meiner Kollegin, die am Empfang saß. Und dann stellte sich raus, ja, genau, ich kannte ihn. Das war der Chef Zukunftsforscher von Daimler. Mhm. Und meine Kollegin sagte, der sieht doch aus wie ein Obdachloser, den wollte ich schon fast rausschmeißen. Und ich so, ja, aber er ist es. Der Chef Zukunftsforscher von Daimler. Und wirklich gut, dass sie ihn nicht rausgeschmissen hat. Erstens, weil er ist halt wichtig für uns. Und der war im Publikum einfach so gesessen. Ich hätte ihn niemals, also ich wollte ihn als Speaker einladen, als Redner einladen. aber wäre schwer zu kriegen. Und dann war der auf einmal im Publikum, einfach so. Und natürlich sollte man auch Obdachlose nicht rausschmeißen, auch wenn sie tatsächlich Obdachlose sind. Weil warum würde man das tun? Also auch mit Leuten reden und Leuten helfen, die vermeintlich nicht wichtig sind. Und das Dritte, wenn alle guten Dinge sind drei, gerne von sich reden machen. Ja, also bei Konferenzen, da traue ich mich auch immer nicht so Fragen zu stellen, weil ich mich komplett doof dabei fühle. Aber einmal habe ich eine Frage gestellt, weil sie mich einfach wirklich interessiert hat, habe mich ein bisschen dafür geschämt, weil ich dachte, das ist eine dumme Frage und alle werden jetzt wissen, dass du dumm bist. Aber danach kamen einfach so viele Leute zu mir her und sagten, hey, das war eine gute Frage, die hat mich auch interessiert, und zum Teil bin ich mit diesen Leuten noch heute in Kontakt. Also die Leute nehmen da doch wahr, dass du da bist, die haben einen Grund, dich anzusprechen, die wissen schon mal, wer du bist. Und das ist wirklich klasse. Man muss natürlich aufpassen, dass man keine Co-Referate führt, weil das ist dann eher schlecht. Ja, das ist dann
Dankeschön.
Die andere Seite. Ja, aber eine kurze, knackige Frage reicht und Leute wissen, wer du bist, und du hast auch noch eine Frage gestellt. Das ist und hast vielleicht dann sogar eine Antwort darauf bekommen. Also das versuche ich so oft zu machen, wie ich das irgendwie sinnvollerweise tun kann.
Ja, also zu diesem letzten Tipp habe ich ja die andere Perspektive, weil ich ja meistens auf der Bühne stehe mit dem Mikrofon und so gucke, wer sich meldet, und hoffe, dass das jemand tut, damit wir jetzt nicht den Notfallplan rausholen müssen, mit dem wir überbrücken, dass niemand eine Frage stellt. Und ich weiß, dass die ReferentInnen sich immer mega darüber freuen. Und gerade Leute, die das Gefühl haben, ah ja, vielleicht ist meine Frage ein bisschen doof, die stellen ja ganz oft Fragen, von denen sich alle anderen auch nicht trauen, sie zu fragen, obwohl sie sie im Kopf haben. Und meiner Erfahrung nach sind die ReferentInnen auch ganz oft so, dass sie sagen, ah ja, voll cool, das beantworte ich dir kurz, und lass uns doch einfach gern nachher nochmal darüber reden.
Ja, genau, eben.
Die wollen ja auch über ihr Thema sprechen.
Genau. Und das ist wirklich wahnsinnig klasse. Und deswegen, Netzwerken ist so ein Softskill, den kann man, kann man schlecht erklären, aber ein paar Tipps gibt es dann doch. Und da muss man immer wieder sich besinnen und gucken, wie mache ich das eigentlich, wie netzwerke ich? Und auch wirklich sich dann melden, wenn man gerade nichts ad hoc möchte von der Person. Und einfach mal Hallo sagen, ne? Weil ich finde auch die Trennung zwischen Freunden und beruflichen Kontakten, finde ich, ist nicht gut, weil idealerweise verbringst du mit deinen Kontakten auch gerne deine Zeit, weil sie einfach nette Menschen sind. Und vielleicht bekommst du auch nette Menschen irgendwie beim Sport, Volleyball spielen oder sowas, lernst die kennen in einem anderen Kontext, und auf einmal stellt sich raus, hey, die sind auch für dich beruflich interessant. Und dann machst du mit denen einfach auch dann geschäftliche Kontakte. Das ist sogar das Bessere dabei. Das Schwierige, wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, ist, wenn du natürlich jetzt aus, so wie ich, aus der Unterschicht kommst, und dann einfach nicht mit den üblichen Verdächtigen aus der Mittel- und Oberschicht schon von Kindesbeinen an auf den gleichen Schulen, auf den gleichen Unis und im Skiurlaub bist, ja, und in gleichen Restaurants dich triffst, dann hast du es erstmal am Anfang sehr, sehr schwer, ja, weil du kommst in diese Netzwerke nicht rein, die Wohlhabenden schotten sich ja ab, und da überhaupt vom Habitus her, du fühlst dich unsicher. Also mein erstes Mal in einem Restaurant, wo das Essen ein bisschen teurer war, meine Fresse, fühlte ich mich unwohl. Erstens zu den Preisen, scheiße, muss ich das selbst bezahlen? Da kann ich ja eine Woche davon leben. Zweitens, was hat der Kellner mich gerade gefragt? Keine Ahnung, was das ist. Drittens, welchen Wein sucht man aus? Also und so weiter, da gibt es ja, also diese Werte, was macht man mit der? Aha, man legt sie irgendwie auf den Schoß. Aha, okay, auch noch nicht gewusst. Also wirklich viele Dinge, die da für jemanden, also an jemanden da erwartet werden, der damit bisher noch keine Berührung hatte. Also das ist unglaublich schwer und oft unsicher, da erstmal, wenn man jetzt in diesen Kreisen unterwegs ist. Ne? Also Netzwerken ist ja überall interessant, aber gerade bei diesen Politik- und geschäftlichen Kreisen, wo man sich dann irgendwann mal in diesen Büroarbeiter-Bildschirm-Jobs bewegt, da hat man natürlich ganz oft eben diese Kreise, wo man erstmal ein bisschen reinschnuppern muss und sich irgendwie wohlfühlen muss. Und da, glaube ich, reichen ein paar Kontakte am Anfang, mit denen man mal anfängt, und dann ergibt sich alles andere meistens ganz von selbst.
Mhm. Fühlst du dich in dieser Welt mittlerweile zu Hause?
Nee, auf keinen Fall. Es ist immer noch eine große Unsicherheit da, wenn ich irgendwo hingehe. Man wird also das Problem als sogenannter Aufsteiger, ja, das ist auch ein komischer Begriff, weil ist man jetzt wirklich, also es impliziert ja dieses Aufsteigerwort, dass man jetzt irgendwie was Besseres ist, ja. Aber ist man jetzt was Besseres, nur weil man einen höheren akademischen Grad hat oder ein höheres Einkommen hat oder einen Bürojob hat im Vergleich zu einem handwerklichen Job? Und das finde ich ist immer wahnsinnig ein problematischer Begriff. Ja, und man kommt halt nie wirklich an. Also man entfremdet sich von seiner Herkunft, weil man eben, ich spreche jetzt Hochdeutsch einigermaßen, ich ernähre mich vegetarisch, ich spreche einigermaßen Englisch und so weiter, ne? Und dann kommt man halt nach Hause und weiß, das Leben ist komplett anders, ja. Bei mir zu Hause in Tirschenreuth in Bayern, da ticken die Uhren langsamer, da gibt es keine Kreditkartenzahlung. Gut, gibt es in Berlin auch nicht, ja. Aber zumindest ist es irgendwie ein Thema. Ja, Twitter ist was, ist, und ne, also viele Dinge gehen an, sind halt da irgendwie, werden gar nicht diskutiert. Mhm. Und man lebt schon ein bisschen in einer anderen Welt. Ja, also man entfremdet sich halt schon davon. Aber man kommt nie bei diesen Mittelschichtskreisen, die halt schon so aufgewachsen sind, wirklich an. Man ist immer unsicher. Man kann diesen Habitus nie richtig verinnerlichen. Weil, das merke ich immer wieder, wenn halt jemand sagt, so, ja, nach Italien fahre ich nicht, da war ich schon mit meinen Eltern so oft. Und hier und da war ich mit meinen Eltern und überhaupt, ja, und jetzt nochmal, ja, mein Gap hier, das fülle ich jetzt einfach halt mit ein paar Praktika. Ich habe jetzt mal was in London. Da muss ich noch überlegen, welche Uni ich gehe, ob ich jetzt nach Oxford gehe oder an die WHU. Und das sind einfach Themen, die, die, also, am Ende war ich dann auch in Oxford mit so einem kleinen Stipendium von Google, war ich da mal kann es dann auch ein bisschen, traue mich jetzt auch ein bisschen mitzureden. Aber das war für mich halt einfach, das ist eine andere Welt, das ist wie ein anderer Planet. Ja, das ist so, das siehst du im Fernsehen, das ist eigentlich nicht real. Es ist nicht für dich gemacht, du bist da nicht richtig am Platze. Und deswegen. Auch diese Geringschätzung ganz häufig, die man so hat gegenüber den Leuten, die eben nicht akademische Jobs haben, die nervt mich einfach schon extremst tierisch. Und wenn ich jetzt auch bei Enpal, bei unserem Solar-Startup, jetzt sehe, wie unsere Monteure, wir haben ja 1000 Handwerker bei uns, ne, was die für einen geilen Vibe bei sich haben, ja, die einfach halt einfach so einen krassen Zusammenhalt und einfach so, ne, bei jedem Tag klettern die auf die Dächer und bauen da die Solaranlagen ran. Das ist schon cool. Ja, das ist schon richtig geil. Und man kann auch als Elektromeister inzwischen ja viel Geld verdienen. Also da verschwimmen hoffentlich auch bald diese Abgrenzungen immer mehr zwischen den Bildschirmarbeitern und Bildschirmarbeiterinnen auf der einen Seite und den handwerklichen Jobs auf der anderen Seite. Mhm.
Wie sieht denn aus deiner Perspektive diese ganze Startup-Szene aus, in der unsere ganze HörerInnenschaft einfach wohnt und lebt? Wie guckst du da drauf?
Ja, also ich meine, ich lebe ja auch in Berlin und da ist einfach so viel zum Ausprobieren. Mhm. Und das merke ich immer wieder, wenn ich woanders hinkomme, da ist man halt eben nicht so schnell und ist nicht so bereit, was auszuprobieren, einfach mal so einfach hardcore einfach Dinge zu testen, ja. Und deswegen liebe ich ja Berlin, deswegen liebe ich ja Startups, wo einfach mal geguckt wird, schaffen wir das, ja. Wir wissen nicht, ob es klappt, ob es funktioniert, ja. Aber wir testen es einfach mal aus, nehmen Geld in die Hand, nehmen Leute in die Hand, die Wissen im Unternehmen baut, nehmen noch ein paar Programmierer mit dazu und dann probieren wir es mal aus, ja, und wir hoffen, dass es klappt, und das finde ich halt wahnsinnig geil, weil da so viel Neues entsteht, ja, und wenn man dann nach 2 Jahren sagt, ja, das war nicht der richtige Weg, so what, dann war es halt nicht der richtige Weg. Mhm. Und das finde ich halt wahnsinnig geil und cool, dass man so viel ausprobieren kann und man dafür nicht schräg angeguckt wird. Und am Ende verstreut sich dann hoffentlich aus Berlin und den anderen Startup-Zentren, die wir in Deutschland haben, wie auch München, ist ja ganz viel so technologiebasierte Startups und sowas, dann auch nach Deutschland, in den Rest der Welt. Und vor allem finde ich cool, dass es inzwischen sehr viele grüne Startups gibt, ne, und auch viele grüne Investoren gibt, die sich unter anderem auch hier in Berlin angesiedelt haben. Oder auch Sunfire in Dresden, was ja auch ein Startup ist. Ja, die machen so, ich weiß gar nicht genau, wie das Modell ist, aber die entwickeln halt die neuen Treibstoffe der Zukunft mit, die man unter anderem braucht für Flugzeuge und auch für große Sattelschlepper und dergleichen. Wahnsinnig cool. Und wir hier natürlich mit Enpal in Berlin und viele andere Startups, die es gibt, die im ganzen Consumer-Business, also so ganzen, ne, von Ernährung, was ein Riesenhebel ist, um die Klimakrise zu bekämpfen und den Hunger der Welt übrigens nebenher auch noch zu bekämpfen, bis hin halt zu Klima und Energie und neue Verkehrsmodelle und Konzepte. Das ist einfach cool, da muss man ausprobieren. Und deswegen finde ich es einfach gut, dass einfach Startups damit anfangen, weil es eben große Konzerne oft nicht schaffen. Ne? Mhm. Ich war ja auch bei der Bundeswehr für ein Jahr und habe da einfach begriffen, also wenn sich ein großer Konzern oder in dem Fall ein großer staatliches Organ mal bewegt, dann bewegt sich eine Riesenmasse mit. Aber halt träge und langsam. Ja, und ein Startup kann oder so ein Innovation Hub kann halt schon mal ausprobieren und kann schon mal gucken, ob es funktioniert. Ja, und dann kommt halt der Tanker hinterher und dann wird ein Massenmarkt raus. Oder halt das Startup wächst so krass und so schnell, dass es auch selbst groß wird und dann bewegt sich aber der Rest des Marktes auch mit. Ja, also wie bei Tesla und wie bei Volkswagen. Mhm. Ja, Tesla angefangen, alle haben Tesla ausgelacht. Ein paar Jahre später hat mir RWE, der Energiekonzern, erzählt, wir dachten nicht, dass Batterien so schnell so günstig werden können. Das hat keiner für möglich gehalten. Mhm. Und jetzt sind sie noch mal günstiger geworden und noch mal besser geworden. Und jetzt kommt Volkswagen hinterher. Und mit Volkswagen verschiebt sich halt ein ganzer Markt in die Richtung. Weil ein Volkswagen umsattelt, dann sattelt halt der ganze Markt um, weil die einfach tonangebend sind. Und damit haben eben kleine Startups, wie Tesla es mal war, geschafft, den ganzen Markt vor sich herzutreiben. Und das brauchen wir bei ganz vielen anderen Bereichen genauso.
Ja, da sprichst du ja ein großes Thema an, das für dich auch, glaube ich, gilt. Ne? Also wir haben das Ganze angefangen, so wir sind sofort vom Wetter in die Klimakrise gerutscht. Und auch so dein ganzer Lebenslauf, du machst ja so lange schon Klimaarbeit, das ist ja schon auch ein großes Purpose-Thema. Und auch dieser Teil der Startup-Szene, den du angesprochen hast, ist sehr, sehr Purpose-orientiert, also sinnorientiert. Ist das, wie wichtig ist das und wie lange weißt du schon, was für dich wichtig ist? Ne? Also Sinn spielt ja auch in deinem Buch eine große Rolle. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen Brücke schlagen.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass gerade viele junge Menschen, die sind motiviert, wo zu arbeiten, wo sie halt einen Sinn dahinter sehen, was sie tun. Mhm. Und zwar egal, ob du jetzt einen Bürojobs hast in den Startup-Offices hier, die irgendwie fancy und bunt sind und mit Yoga-Raum und gutem Kaffee. Oder ob es wirklich im handwerklichen Bereich ist. Ja, also bei unseren Monteuren sehe ich es genauso wie bei unseren Codern oder wie bei unseren Developern. Und das ist wirklich übergreifend einfach, dass die Menschen einfach wissen wollen, wofür sie jeden Morgen aufstehen. Und das ist wirklich ein Riesenhebel, um gute Leute zu bekommen. Und ich glaube, wir haben auch gar keine andere Wahl mehr, ja, weil wir sehen es ja jetzt mit den sich verschärfenden multiplen Krisen. Ja? Ein Freund sagte vor kurzem zu mir, bevor ich dich kannte, hatte ich weniger Angst. aber es ist halt so, ne, Covid ist immer noch nicht richtig vorbei. Ja, dann jetzt die Putin-Krise kommt mit dazu. Die China-Krise steht vor der Haustür. Die Klimakrise verschärft sich jedes Jahr mehr und mehr. Also vor ein paar Jahren dachten wir alle noch, alles ist gut und frohen Sommer. Und jetzt merken wir halt, dass langsam wir uns nicht mehr ausruhen können und dass irgendwas anders werden muss. Und dann das Gefühl, Teil von dem zu sein, dass man was anders macht als bisher und es auch noch gut ist für dich. Ja, es ist kein Verzicht, es ist keine Verzichtsethik, die da daherkommt, sondern du machst etwas anders und es ist besser. Du sparst Geld, ja, du wirst unabhängig, und nebenbei wirst du auch noch grüner und nachhaltiger. Und ich glaube, das ist echt so eine wirklich starke, mächtige Botschaft, Und deswegen merke ich, dass eben viele Menschen genau das machen wollen. Ja, die wollen einfach Teil von diesem Neuen sein. Und das ist wirklich einfach eine richtig krasse neue Bürgerbewegung schon fast, ja, dass einfach Menschen was anders machen wollen als bisher.
Also da kommt ganz viel Sinn her. Da kommt ja Sinn auch bei dir her. Und du hast es gerade gesagt, wir können uns eigentlich nicht mehr ausruhen. Gleichzeitig laufen wir gerade schon in dieser ganzen New Work-Szene in eine Richtung, die sagt, wir dürfen nicht nur, wir müssen auch auf uns aufpassen. Weil Arbeit und Leben, also alles verschwimmt gerade ganz stark. Und gerade dieser Purpose, der treibt uns ja auch unglaublich stark nach vorne. Und es ist irgendwie cool. Also so eine Zeit lang ist es voll geil. Und ich sehe auch, dass da ja ganz, ganz viel Drive kommt in dieser Startup-Szene. Und es macht mega viel Spaß. Und irgendwann clasht das. Also ich habe so viele Menschen kennengelernt und gesehen. Also ich war wirklich, wirklich, wirklich überrascht. So, ich bin super naiv da reingegangen und habe dann festgestellt, warum kokst ihr alle? Das war total, also es war eine wirklich krasse Erkenntnis zu sehen, wie viele Menschen da super krass aufputschende Mittel nehmen, in Klammern müssen, um mit ihrem eigenen Pace Schritt zu halten. Ja, aber auch wie viele Menschen anfangen, sich aufzureiben zwischen, ich will hier so viel schaffen und so viel Gutes tun und habe mittlerweile so viel Verantwortung für die Menschen, die hier bei mir und mit mir arbeiten. Und ich bin aber selber eigentlich müde und darf es nicht sein.
Ja, also gerade Menschen, die jetzt motiviert sind, innerlich motiviert sind, die für etwas brennen, die müssen umso mehr aufpassen, dass sie nicht ausbrennen. Weil man macht den Fehler, dass man glaubt, wenn man auf Dauer, also nicht nur vorübergehend, sondern auf Dauer 60, 70, 80 Stunden arbeitet, was ja in so Berater-, Anwalts- und manchen Startups-Jobs ja nicht unüblich ist, dann wird man weniger produktiv. Ja, also man arbeitet mehr, schafft aber weniger Gesamtoutput. Ja, also und das ist halt nicht Sinn der Sache. Warum ist das so? Weil man häufiger prokrastiniert, weil man Dinge vergisst, weil man rumhängt und nicht fokussiert ist, weil man mehr Fehler macht und dann arbeitet man immer länger und schafft aber am Ende unterm Strich weniger. Und am Ende, wenn man dann Burnout hat oder Depression, dann ist es auch nicht im Sinne der Sache, weil dann ist man ganz raus. Ja, dann hat man 100% Produktivitätsverlust und das für zumindest eine ganze Zeit. Also ich hatte vor ein paar Jahren, war ich völlig überarbeitet, weil ich einfach so viele Dinge machen wollte und habe dann auch eine Depression bekommen. Ich glaube, offiziell heißt es Anpassungs- und irgendwas Störung. Mhm. Und bin dann da wieder mit weniger Arbeit, mehr Sport, mehr Sonne, dann wieder rausgekommen. Ich habe auch Tinnitus bekommen, also stört mich bis heute. Und dann ist man sein Leben lang halt gestraft damit und wird sein Leben lang weniger produktiv, weil immer der Tinnitus, ja, also dieses Piepen im Ohr bleibt halt das Leben lang normalerweise da. Und wenn einmal dir die Haare im Bart und auf dem Kopf ausfallen, weil du Depression hast, dann weißt du, okay, du hast Warnzeichen und die musst du ernst nehmen. Mhm. Ja, deswegen gerade diejenigen, die für etwas brennen, die müssen aufpassen, dass sie nicht ausbrennen. Also da muss man gucken, ja, wie erhole ich mich? Ja, wie viele Pausen mache ich während des Arbeitstages? Ja, muss ich wirklich alles machen? Organisiere ich mich gut? Was kann ich delegieren? Was muss ich selbst machen? Habe ich Produktivitätstools, die ich nutzen kann, damit so Standardaufgaben wegfallen? Wie verzahne ich am besten mein Privatleben mit dem beruflichen Leben? Gerade bei Bildschirmjobs gibt es ja immer diese Überlappung, ja, weil du bist ja immer erreichbar. Mhm. Aber wie machst du das am besten? Also das kann man, wenn man so im Flow ist oder wenn man so wirklich gestresst ist vom täglichen Handling, kann man das nicht so gut eintakten. Ich glaube, man muss sich einmal eine Zeit nehmen, um wirklich mal bewusst zu überlegen, wie organisiere ich gerade meinen beruflichen und privaten Alltag? Was raubt mir am meisten Zeit, Nerven und Energie? Lösche ich zum Beispiel zu viele Feuer jeden Tag und was muss ich tun, damit ich nicht mehr Feuer löschen muss jeden Tag? Also wie mache ich Prävention, damit ich nicht immer reaktiv hinterherlaufe? All diese Dinge habe ich auch in 10 Jahre klüger mal aufgeschrieben. Mhm. Mit ganz vielen Beispielen aus meinem Alltag als Lobbyist und als Mitarbeiter bei den Streitkräften, was ich da falsch gemacht habe und auch was ich richtig gemacht habe, damit man so ein bisschen reinkommt. Klar, jeder kennt die ganzen Produktivitätstools. Ein paar habe ich vielleicht noch versucht, da neu zu erklären. Aber ich glaube, dann die Anwendung von der Theorie in die Praxis, die ist wichtig, also nicht nur die Produktivität zu erhöhen, sondern auch dann nochmal auch Zeit für sich zu finden nebenher, weil irgendwann merkst du, fuck, alle sind hier draußen gerade. Es ist ein Sommer, Samstagabend, alle sind draußen und du bist halt im Büro oder am Laptop und dann hast du dann keine Lust mehr und bist völlig kaputt und wirfst hin und hast keinen Bock mehr. Deswegen auch bewusste Erholungsphasen nehmen, anders geht's nicht. Ja? Also Wochenende, solange nicht wirklich irgendwas extremst anbrennt, liege ich meistens nur noch am See und mache einfach gar nichts.
Freihalten. Vielleicht versuchen wir es mal ganz, ganz, ganz konkret. Hast du so deine 2 Lieblingstools, egal ob es digitale Tools im Sinne von ich habe eine Subscription-Tools sind oder irgendwelche Arten zu arbeiten, die du unseren HörerInnen gerne empfehlen möchtest?
Also ich habe tatsächlich ein digitales Tool, was ich unglaublich liebe und nicht vermissen möchte. Das ist ein Tastenkürzelprogramm. Ja? Zum Beispiel Phrase Express oder ABEEF, da gibt es mehrere davon. Das ist so ein Plugin. Und was du damit machen kannst, ist, du schreibst halt zum Beispiel $ IBAN und dann tippt es deine IBAN-Nummer automatisch ein. Ja?
Cool.
Also nie wieder 16 Zahlen irgendwie abtippen und sich dabei verschreiben, sondern einfach nur halt Tastenkürzel und der schreibt dir den Text dann automatisch aus. Mhm. Das erspart mir wahnsinnig viel Zeit und Nerven, weil man einfach nur 3 oder 4 Zeichen statt irgendwie langen Zahlen, Kolonnen oder statt irgendwelchen Formulierungen schreiben muss, die man eigentlich jeden Tag verwenden möchte. Mhm. Ja? Und das zweite ist, wie ich schon sagte, einmal sich hinsetzen und versuchen, sich zu organisieren. Also, was sind meine Hauptaufgaben? Was sind meine Prioritäten? Was muss ich vielleicht gar nicht machen? Ja? Also wirklich so eine Bestandsaufnahme zu machen und dann zu gucken, was kann ich tun, um präventiv die Dinge in den Griff zu bekommen, anstatt dass ich dauernd Feuerlöschaktionen herbeiführen muss. Weil die stressen, die halten dich von allem anderen ab und sind suboptimale Lösungen. Denn eigentlich willst du ja, dass das Feuer gar nicht erst entstehen, sondern dass du schon mal präventiv agierst und damit sie gar nicht erst entstehen. Ja? There is no glory in prevention. Ja, das berühmte Präventionsparadox. Wenn du so gut arbeitest und so gut planst, dass Dinge gar nicht erst anbrennen oder Krisen passieren, dann merkst du es ja gar nicht. Aber man tut sich so viel besser damit, wenn man ordentlich plant weil genügend andere Dinge passieren immer noch, wo man dann kurzfristig mal ran muss. Und deswegen wirklich ganz bewusst mal eine Wochenplanung, Monatsplanung, Jahresplanung machen. Was sind meine Prios? Und dann das versuchen, frühzeitig anzugehen und frühzeitig Dinge zu erledigen mit kurzen Deadlines, anstatt das auf die lange Bank zu schieben, weil dann es dauert immer länger als geplant. Ja,
das kenne ich, kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, da können wir irgendwie alle so ein bisschen mit relaten und uns verbinden. Ich will zum Abschluss noch mal kurz in dein Buch rein, weil ich die Themenbreite so faszinierend finde. Also du bewegst dich halt irgendwie zwischen Börse und Tantra. Wie hast du diese Themen ausgewählt?
Ja, tatsächlich habe ich die so ausgewählt, wie ich selbst so ein Buch für mich selbst schreiben würde. Ja, also es ist eigentlich ein Buch für mich selbst. Berichte ja auch nicht viel Neues. Es ist alles keine Raketenwissenschaft. Aber es gibt ja so viele solche sogenannten Selbsthilferatgeber da draußen. Ne? Also wie mache ich meine Finanzen? Wie mache ich Netzwerken? Wie mache ich hier und da und pipapo? Ja, aber Ja, da kauft man sich ein Buch, dann kauft man sich noch ein Buch. Und dann braucht man irgendwie 20, 30 Bücher, wo die auch kürzer sein könnten. Aber damit die Autoren eben ein Buch damit füllen können, haben sie das Thema einfach so lange ausgedehnt, dass es irgendwie statt auf 20 Seiten auf 300 irgendwie passt. Mhm. Ja. Und ich habe mir vorgenommen gehabt, dass ich alle, ne, dass ich halt die wichtigsten Erkenntnisse zusammentrage, lesbar gestalte, nochmal Fact-checke, ja, unabhängig und objektiv, wirklich mal den Stand der Wissenschaft einholen und nicht einfach nur irgendwas abtippe und halt versuche, möglichst praktisch damit zu werden, ne, damit Leute das implementieren können und nicht einfach nur in der Theorie rumhängen und habe dann auch noch viele Podcast-Tipps und Lesetipps noch mit dazu gebaut, damit Menschen, die sagen, okay, bei dem Thema bin ich jetzt eingelesen, die 20 Seiten und die 30 Seiten, jetzt kenne ich mich aus, habe die Basics und will mich aber damit noch tiefer befassen, hier kommen die Details. Ja. Und deswegen keine Raketenwissenschaft, was ich da auch zusammengeschrieben habe, aber sehr praxisnah, sehr lebensnah und auf jeden Fall ein Buch, das ich gerne gelesen hätte vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Und gerade viele Menschen, die auch daher kommen, wo ich herkomme, ne, die irgendwie sagen, ja, ich komme irgendwie vom Land, komme aus der Unterschicht, habe irgendwie keinen Zugang zu den Themen, weiß ich, wen ich fragen soll. Das Internet ist voll von irgendwelchen Tipps und Schlauigkeiten, aber ich kapiere es einfach nicht, ich komme da nicht rein, ich brauche mal irgendwas Verlässliches. Dann ist das ein guter Zugang dazu und dann kann man von da aus noch mal weitergehen.
Und so ganz zum Abschluss, welchen Tipp und oder welchen Wunsch möchtest du noch einmal an unsere Community geben?
Ja, also es ist immer komisch, Tipps zu geben. Ja,
du hast ja ein ganzes Buch mit Tipps geschrieben.
Ich bin ja auch nicht der Oberschlaue. Ja? Das ist einfach so ein bisschen Tipps für mich selbst, die hoffentlich auch für viele andere Menschen praktisch sind. Ja? Und ich glaube, was mir wirklich immer sehr viel geholfen hat, ist einfach da zu sein, wenn jemand was braucht. Ja, einfach immer zu helfen, egal wer es ist. Und einfach zu reagieren, wenn jemand was braucht. Weil ich glaube, das bringt schon dir schon Karma-Punkte ein, jetzt nicht so im metaphysischen Sinne, aber die Leute lernen dich halt kennen als jemanden, dem man trauen kann, der dir hilft, wenn es mal sein muss und irgendwann, und sei es nach 10 Jahren, erinnerst du dich an sie oder die erinnern sich an dich und auf einmal helfen die dir bei was ganz Wichtigem, sei es die Wohnung in der Stadt, wo es eigentlich gar keine Wohnungen gibt, die zufälligerweise die aber kennen oder der Job, der wie für dich gemacht ist oder was auch immer. Und es kommt immer wieder zurück. Also an sowas glaube ich schon.
Schön. Wolfgang, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für dein Buch, deine Bücher. Ich wünsche dir den schönsten Sommer, den du haben kannst und wir hören uns beim nächsten Buch.
Ja, danke schön. Das dauert noch ein bisschen leider. Ich habe keine Zeit mehr, aber bis bald hoffentlich trotzdem.
Nehme ich. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Read Only. Steckbrief. Titel und Autor.
Der Titel des Buches ist 10 Jahre klüger und der Autor bin ich, Wolfgang Gründinger.
Verfügbare Sprachen.
Das Buch gibt es auf Deutsch.
Seitenanzahl.
Das Buch hat 304 Seiten.
Verlag.
Das Buch ist erschienen im Finanzbuchverlag.
Wo erhältlich?
Das Buch gibt's in jeder lokalen Buchhandlung, Props to your local bookstore und natürlich überall im Internet.
Preis.
Das Buch kostet 18 Euro.
Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Wolfgang Gründinger für das Gespräch. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgen-Ausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.